Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Die Spätantike oder das beginnende sogenannte frühe Mittelalter, das ist eine komplexe Phase politischer, kultureller Transformation, in der in vergleichsweise kurzer Zeit einfach ziemlich viel passiert ist, in der sich das Römische Reich in zwei Teile geteilt hat. Die waren zwar verwandt, aber zwischen denen sich mit der Zeit immer tiefere kulturelle Gräben aufgetan haben. Und im Westen des Reiches entstanden dann unter dem Einfluss römischer Tradition neue Reiche, die das Römische Reich wiederum mit der Zeit abgelöst haben. Und in dieser komplizierten Zeit zwischen Bruch und Kontinuität kam es zu dem Phänomen, dass viele Handschriften aus der Antike nicht weiter überliefert wurden. Einer der Gründe, warum spätere Historiker, vor allem in der Aufklärung, von einem finsteren Mittelalter sprachen, obwohl das so nicht stimmt, denn es gab ja viele Kontinuitäten und es gab auch Überlieferungen, mitunter an geografisch weit entfernten Orten. In der islamischen Welt, da erwachte im 8. nachchristlichen Jahrhundert ein reges Interesse an diesem alten Wissen, vor allem das Wissen der griechischen Klassik, und so sind viele Texte von dort über den Weg der Übersetzung ins Arabische erhalten geblieben. Übersetzungsbewegung wird diese Phase genannt, und sie läutete in der islamischen Welt so eine Art kulturelle Blütezeit ein, eine Art Renaissance deutlich vor der europäischen Renaissance und eine Phase, die auch viele Jahrhunderte anhielt. Thomas Ibrahim erzählt die Geschichte dieser sogenannten Übersetzungsbewegung.
Nach dem Tod Mohammeds im Jahr 632 nach Christus eroberten die Muslime innerhalb weniger Jahrzehnte Palästina, Syrien, Nordafrika und große Teile Zentralasiens. Für die neuen Herrscher stellte sich in diesen stark zivilisierten Regionen zwangsläufig die Frage, wie sie dort erfolgreich regieren sollten.
Das sind ganz banale Dinge erst einmal, wie Gesundheitswesen, wie vermesse ich Land, um Steuern einzuheben, wie erreiche ich ein Verständnis von Steuerunterlagen, die dummerweise in Aramäisch, Griechisch und was auch immer geschrieben worden sind.
Der Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlka erklärt, dass die ersten Übersetzungsaktivitäten in der islamischen Welt vor allem auf diese Sachzwänge zurückzuführen sind. Als schließlich Mitte des 8. Jahrhunderts die sogenannte Übersetzungsbewegung begann, waren Übersetzungen somit kein ganz neues Phänomen mehr.
Also wir haben, und das ist wichtig, eigentlich einen ständigen Übersetzungsprozess in einer multilingualen Region. Und diesen Übersetzungsprozess haben sich die neuen Herrscher zunutze gemacht.
750 nach Christus gelangten die Abbasiden an die Macht und gründeten kurz darauf Bagdad als neue Hauptstadt des islamischen Imperiums. Unter ihrer Herrschaft vervielfachte sich die Menge von Texten, die auf Arabisch verfügbar waren. Die neuen Herrscher forcierten die Übersetzung griechischer Denker ins Arabische. Mit dieser Begeisterung für das Wissen der sogenannten Alten begann eine Blütezeit des Islams. Im Zentrum stand der Transfer von Wissen. Die Gründe für diese kulturelle Blüte sind vielfältig. Doch eine technische Innovation befeuerte die Bewegung. Die Muslime lernten, wie sie Papier herstellen konnten. Eine Technik, die ursprünglich aus China stammte. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts stand das neue Schreibmaterial in großer Menge zur Verfügung. Die Kosten für die Produktion von Texten wurden dadurch drastisch gesenkt. So entwickelte sich ein lukratives Geschäft. Denn zugleich wuchs die Nachfrage nach wissenschaftlichen und philosophischen Schriften in arabischer Sprache.
Es ist tatsächlich eine, ich will es nicht idealisieren, aber eine doch durchaus größere Verbreitung von Alphabetisierung vorhanden gewesen.
Für Christen, Juden und Zoroastrier waren Übersetzungen eine Möglichkeit, im muslimischen Großreich Karriere zu machen. Sie waren durch ihre Sprachkenntnisse oft prädestiniert für die Tätigkeit und die Arbeit wurde gut bezahlt. Übersetzer wie der Christ Hunayn ibn Ishaq arbeiteten oft nicht alleine. Sie beschäftigten Studenten und andere Schriftgelehrte. So wurden immer schneller, immer mehr Texte in Arabisch verfügbar. Solche Textmanufakturen wurden nicht nur von den abbasidischen Kalifen finanziert. Beamte, Kaufleute und andere wohlhabende Edelleute gaben vielfach Übersetzungen in Auftrag. Und durch die islamische Praxis der frommen Stiftung, der sogenannten Waqf, entstanden zahlreiche Bibliotheken. Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Kultur florierten.
Ich halte mir halt ein paar Astronomen, ein paar Mathematiker, die mir dann bei einem Besuch am Hofe demonstrieren, was für schlaue Leute ich habe. Das ist tatsächlich so ein Prestigeobjekt gewesen. Und das sind gewissermaßen die Gegenstücke zu den 500.000 PKW, die sich jemand heutzutage hält.
Als im Jahr 813 Al-Ma'mun als siebter abbasidischer Kalif die Macht in Bagdad übernahm, war die Übersetzungsbewegung bereits in vollem Gange. Doch während seiner Herrschaft erreichten der Wissenstransfer und das kulturelle Leben einen neuen Höhepunkt. Der Kalif gab beispielsweise den Bau einer Sternenwarte in Auftrag, die das Weltbild des Ptolemäus überprüfen sollte. Wohl eines der ersten staatlich finanzierten Großforschungsprojekte. Das sagenumwobene Bayt al-Hikma, das Haus der Weisheit, lockte nicht nur muslimische Araber nach Bagdad, sondern auch persische, christliche und jüdische Gelehrte.
Wir machen uns es nicht bewusst, wie mobil eigentlich die Menschen teilweise waren, auch in Europa. Es gibt ja Berichte, dass ein paar Leute dann irgendwann abends zusammengesessen haben und beschließen, ja, morgen gehen wir den Jakobsweg. Wir haben sehr viele dieser Wanderungen, insbesondere von Gelehrten.
Die intellektuellen Kreise waren religiös und ethnisch vielfältig. Ideen waren keineswegs an eine spezifische Sprache, Kultur oder Religion gebunden. Wobei das Arabische als offizielle Sprache des Großreiches einen Austausch ermöglichte, der zuvor nicht denkbar war, als es noch keine etablierte gemeinsame Sprache gab. Die Bevölkerungen der Gebiete, die sich das islamische Imperium einverleibte, behielten ihre Traditionen oft bei. Aus dieser Vielfalt entwickelte sich eine arabisch-islamische Kultur, in der das Erbe der Alten zu einem wichtigen Bestandteil des Geisteslebens wurde.
Der Nahe Osten, also Südwestasien, war Teil der hellenistischen Welt. Punkt. Also es war eh schon da. Es musste gar nicht eigentlich reinkommen. Insofern kann man durchaus gerechtfertigt sagen, dass der Islam sich in einer späthellenistischen, spätklassischen Welt entfaltet hat. Und entsprechend alles Wissen, was im Ostmittelmeerraum vorhanden war, aufgenommen hat.
Gelehrte wie Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenna, Al-Biruni, Al-Ghazali oder Averroes sind nur einige große Namen dieser intellektuellen Blüte. Sie entwickelten das Wissen ihrer Vorbilder für ihre Zeit weiter. Immer mit dem Ziel, durch das gesammelte Wissen der sogenannten Alten die Offenbarung des Islams besser zu verstehen. Eine wörtliche Auslegung des Korans, wie sie heute von Fundamentalisten propagiert wird, war für diese wissensdurstigen Theologen und Philosophen ein abwegiger Gedanke.
Wir haben einen Einfluss, ich sag mal, naturphilosophischen Denkens auf das islamische theologische Denken. Da können wir ganz interessante Verschmelzungen feststellen, wie versucht wurde, Theologie mit dem Stand des naturphilosophischen, naturwissenschaftlichen Wissens meiner Zeit zu interpretieren.
Zugleich sei es auffällig, dass diese Blütezeit heute auch in der islamischen Welt selten die Anerkennung erfahre, die sie verdient habe, meint der Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlka.
Ich kann natürlich sonst was nach irgendeinem bekannten Gelehrten, mehr oder weniger bekannten Gelehrten benennen. Alle finden es toll. Nur zu genau hinschauen, was hat der eigentlich gemacht und wie hat der methodisch gedacht, da wird schon schwieriger. Die Geisteshaltung, die dahinter steht, die wird mit Misstrauen beäugt.
Ein Misstrauen, das sich durch Kreuzzüge, Kolonialismus und Imperialismus, das heißt durch die Konfrontation mit dem christlichen Europa, immer stärker ausgeprägt hat und ab dem 18. Jahrhundert zunehmend zu Einschränkungen führte. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wissenschaftler, Theologen und Philosophen der islamischen Welt auf den Schultern der gleichen antiken Giganten sitzen wie ihre Pendants im Westen.
Die sogenannte Übersetzungsbewegung im Islam. Thomas Ibrahim hat ihre Geschichte erzählt.